Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnett.
Wir begrüßen Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und Sie werden es schon vernommen haben. Katrin Karnett und ich sitzen hier im Studio. Eigentlich wollten wir heute zugeschaltet haben Frau Professor Almuth Barbara Renger von der Freien Universität Berlin zum Thema: Was meint man eigentlich mit Erleuchtung? Die Frau Professor Renger hat gerade auf der FU Berlin am Institut für Religionswissenschaft einen, so meinen wir, höchst spannenden Vortrags- oder Vorlesungsreihe begonnen mit verschiedenen Professoren von verschiedenen deutschsprachigen Universitäten genau zu diesem Thema. Nur ist Frau Professor Renger leider heute krank geworden. Wir werden die Sendung mit ihr ganz sicher nachholen, einfach weil das Thema so spannend ist, das es auch auf diesem universitären Rahmen einmal beleuchtet zu haben.
Genau deshalb, das ist ja auch so das Besondere daran, was uns auffiel, dass es wirklich in einem Rahmen ist, der eigentlich neu ist.
Und unüblich ist, also dass man sich auf Uniboden über so etwas drüber traut, ist einfach schon erstaunlich. Und allein deswegen freue ich mich, wenn auch nicht für heute Abend, sondern für in baldiger Zukunft mit Professor Renger darüber zu sprechen, wie das akademisch abgehandelt werden kann. Weil die Vortragsserie, die sie auf der FU Berlin macht, geht es wirklich um die Konzepte von Erleuchtung in den verschiedensten mystischen Traditionen, von hinduistischen, buddhistischen Traditionen bis zur Frage, welches Verhältnis hat der Islam zu etwas, was mit Erleuchtung vergleichbar ist. Und ganz ehrlich gesagt, auf die Frage hätte ich mich besonders gefreut, weil ich ja keine Ahnung, wie das im Islam ausschaut. Ich werde die Frage sicherstellen, weil der Punkt ist, glaube ich, dass eben alle mystischen Traditionen etwas haben, was mit Erleuchtung auch bezeichnet werden kann. Natürlich die abrahamitischen Religionen, also das Judentum, das Christentum, der Islam mit ihrer mehr nach außen gerichteten exoterischen Form von Religion haben das nicht so explizit wie innere esoterische Religionen wie der Buddhismus vor allem oder auch der Hinduismus eigentlich. Aber wir haben es hier in der Sendung oft behandelt, die christlichen Mystiker, wenn sie von ihrer Gotteserfahrung sprechen, sprechen sie in verschiedensten Arten darüber. Und es gibt durchaus Unterschiede zwischen dem, was hier oft an tiefster spiritueller Erfahrung angesprochen wird. Manchmal auch nicht. Also wenn man einen Meister Eckhart liest, der ist ja nicht umsonst in zen-buddhistischen Kreisen wahnsinnig beliebt, weil seine tiefste Gotteserkenntnis sehr viel schon mit der Non-Dualität eines sehr östlichen mystischen Ansatzes zusammengeht. Teresa von Avila spricht in einer anderen Form darüber. Sie hat vielmehr noch diese Du-Erfahrung in dieser höchsten Erfahrung von Spiritualität. Und wenn man zum Beispiel in den Islam geht, und hier vor allem im Islam auch wieder in die mystischen Traditionen des Islams, heißt vor allem in die Sufi-Traditionen, wo die Sufi-Praxis ja sehr stark auch darin besteht, in der Anrufung der Namen Allahs tiefe Erfahrungen zu haben. Wenn man da diesen Geschichten nachgeht, kann man unzweifelhaft sagen, dass hier sehr viel auch da ist, was mit dieser tiefen Dimension zu tun hat, die eben auch Erleuchtung genannt werden kann. Und wir dachten, auch wenn die Professor Renger heute nicht mit uns ist, wir sprechen einfach über das Thema.
Naja, ich fand das jetzt schon mal sehr, sehr weit ausführend, was du gesagt hast. Allein in dem, was du gesagt hast, erstmal auch zu sagen, so, ja, was ist denn eigentlich Erleuchtung? Du hast ja schon verschiedene Religionen angesprochen, die verschiedene Schwerpunkte setzen in der Erklärung ihrer tiefen Erfahrungen. Und du hast einmal das Wort schon Non-Dualität reingebracht. Das wäre für mich der Ausdruck, wenn mich jemand fragt, was ist Erleuchtung, was verstehst du darunter, wäre es für mich der Ausdruck einer Erfahrung oder die Erfahrung meiner tiefsten Natur in der Nichtgetrenntheit. Und hier, wie du es dann auch beschrieben hast, spannenderweise zu sehen, das kann in einer immer noch auch einer Du-Perspektive sein, die aber auch in der Nichtgetrenntheit erfahrbar sein kann oder in der Erfahrung wie im Buddhismus zu dem größten Nichts. Und allein diese Frage, so was meinen wir mit Erleuchtung, was ist das? Wie du schon gesagt hast, kann sehr unterschiedlich auch erfahrungsgemäß, aber dann eben auch interpretationsmäßig sein.
Ich meine, das, was du jetzt angesprochen hast mit der Du-Erfahrung, das klingt ja auf den ersten Blick, auf das erste Hinhören widersprüchlich.
Ja.
Eine Du-Erfahrung, die non-dual ist, bitte, wo ist denn da das Du? Aber es ist ja nicht zufällig, dass gerade jene Mystiker, die diese Du-Erfahrung betonen, in der spirituellen Erleuchtung eigentlich ausschließlich, soweit ich es zumindest mir bewusst bin, Mystiker sind, die man auch Mystiker der Liebe nennen kann. Diese Du-Erfahrung ist immer eine Liebesbeziehung. Und die Liebesbeziehung ist wahrscheinlich jene Du-Ich-Erfahrung, die genau auf Nicht-Getrenntheit den Fokus setzt. Und insofern sind es andere Aspekte, aber es geht immer um diese eine Dimension, die das, was unser normales Selbstverständnis, unser normales in der Welt sein, unser normales getrennt sein, unser normales Dinge, Objekte, Getrenntheiten wahrnehmen, unterläuft mit einer Wahrnehmung, wo das alles nicht der Fall ist. Und ich glaube, das ist ja das, was die Erleuchtungserfahrung so eine prinzipiell fundamentale menschliche Erfahrung sein lässt. Dass, wenn wir einfach unsere Menschwerdung ansehen, unsere Menschwerdung eben auch mit diesem Reifeprozess der Entwicklung von unserer Individualität, der Wahrnehmung von Differenzen, der Wahrnehmung von Unterschiedlichkeit und der Differenzierungsfähigkeit, all diese Fähigkeiten, wirklich Welt nicht nur als großes, schwammiges Irgendwas wahrzunehmen, sondern in einer großen Verfeinerung der Wahrnehmung und Differenzierungsfähigkeit der Wahrnehmung. Wirklich eine reife Menschlichkeit zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich wirklich verschiedenste Dimensionen, verschiedenste Komplexitäten als eines in all seiner Differenziertheit halten kann und sehen kann, da bin ich, da bist du, da sind andere, da sind ganze gesellschaftliche Zusammenhänge, das sind ganze historische Zusammenhänge, das sind ganze kosmische Zusammenhänge. Und das ist alles eine große Differenziertheit, die man im menschlichen Bewusstsein hält. Und diese Differenziertheit hat sehr viel auch damit zu tun, sich als aus einer bestimmten getrennten Perspektive auf all das zu beziehen. Und wahrscheinlich ist der spirituelle Antrieb und die spirituelle Energie, die so ein großer Teil der menschlichen Geschichte ist, dieser Antrieb zu sehen, dass das zwar alles wichtig und gut ist, oder zumindest wichtig und gut sein kann, dass aber die grundsätzliche menschliche Erfahrung über das alles hinausgehen kann, dass da etwas ist, wo diese Differenziertheit, eine Differenziertheit ist von etwas, was schlicht und einfach eins ist. Und ich finde es ja schon spannend, wenn man einfach sieht, dass Traditionen, die wirklich am anderen Ende der Welt liegen und die zur Zeit ihrer Entstehung eigentlich so gut wie keine kulturellen Kontakte miteinander hatten, in der verschiedenen Färbung ihrer jeweiligen Kulturen Menschen hervorgebracht haben, Mystiker hervorgebracht haben, die menschliche Erfahrung mit einer Tiefe und Weite beschreiben und das noch dazu nicht als nebensächliche Beschreibung, sondern als etwas, was fundamental letztendlich alles zusammenhängt, was alles bedingt, was jenseits dieser Differenziertheit, jenseits dieser Getrenntheit ist. Und allein die Tatsache, zu sehen, dass das unabhängig in den verschiedensten Weltreligionen Produkt der menschlichen Kulturgeschichte ist, würde ich jetzt ganz platt wissenschaftlich formuliert als empirische Evidenz bezeichnen, dass es hier einen gewissen Wahrheitsgehalt gibt.
Ja, und mir kommt ein Gedanke, während du sprichst. Die Beschreibung in den unterschiedlichen Traditionen, die ja zu, ich sag mal, in einer bestimmten Zeit sehr in die Hochkultur kam, dass da eine sehr differenzierte Beschreibung der einen Erfahrung war, aber in unterschiedlichen eben Ausprägungen, je nach Kulturbereich und dann Religionsbereich. Aber es war in allen Religionen immer in die Tiefe gehend eine unglaublich klare Beschreibung dieser Erfahrung, die einen sogar mitnimmt, wenn man das liest, in die Erfahrung selbst hinein. Und das andere, was du beschreibst, scheint ja dann später über die Zeit erst sich entwickelt zu haben, und zwar die Differenziertheit in der Trennung. Diese Multikomplexität, die du beschrieben hast, in immer mehr feinere Teile des Wahrnehmens, der Vielfalt, der Trennung, dass die wie zu der Zeit vor 2, 3, 4.000 Jahren noch nicht so in dieser Dimension wahrnehmbar war.
Vielleicht ist es da spannend, unsere Religionsgeschichte mal wieder genauer anzusehen, weil die Wahrnehmung des Sakralen, wenn wir es so, mal so nennen, die Wahrnehmung von etwas, was als heilig empfunden wird, die hat sich ja im Laufe unserer 100.000-jährigen Kulturgeschichte, wenn man das mal auf den Bereich setzt, oder mit der überlieferten Kultur der 30.000-jährigen Kulturgeschichte, vehement verändert. Und die ersten Wahrnehmungen oder die ersten überlieferten, wenn man zum Beispiel die Höhlenmalereien in Südfrankreich ansieht und so zumindest unsere Interpretation, wir wissen ja nicht, was wirklich damit gemeint ist, aber da scheint eine sakrale Dimension mit dabei zu sein. Und auch was man sonst von Naturreligion noch kennt, hat diese sakrale Dimension einfach sehr stark mit der Wahrnehmung von Leben zu tun, von tierischen Leben, vom pflanzlichen Leben. Vom Leben der Erde, und da ist eine Dimension von Leben, die als solches, als, ja, ich sag mal, heilig empfunden wird. Und diese Wahrnehmung des Lebendig-Heiligen oder des Heilig-Lebendigen hat sich dann kulturgeschichtlich mit unserer Entwicklung, unserer Kultur insofern gewandelt, als es aus dem Tierischen immer mehr ins Menschliche hineinkam. Und wir haben das auch hier in der Sendung schon öfters angesprochen, wo tierische Götter zu menschlichen Göttern werden, Tiergeschichten werden zu Göttersagen, werden zu den großen olympischen Mythen. Und das Ganze bekommt immer mehr entwickelt sich von einem Naturcharakter zu einem Kulturcharakter dessen, was diese heilige Dimension ausmacht. Aber selbst wenn man die Mythen und Legenden der alten magischen Religion mit den hochmythischen Religionen des Griechentums und Roms vergleicht, was im Zentrum steht, ist eine radikale Lebendigkeit, also ist eine Wahrnehmung von Lebendigkeit und interessanterweise geprägt von Vielfalt, geprägt von Differenziertheit. Also es ist eine Wahrnehmung der Lebendigkeit in all ihrer Verschiedenheit. Und was ich auch faszinierend finde, dass das, was wir als Erleuchtung ansprechen, so wie wir es gerade am Anfang bezeichnet haben, eigentlich in diesen Formen von Religiosität damals noch keine Rolle gespielt hat. Jedenfalls keine vergleichbare Rolle, wie das vorhin angesprochene.
Du meinst also, darf ich dich unterbrechen? Du
Klar.
meinst also, die Wahrnehmung von Leben selbst war eigentlich das Heilige.
Da ist eine Dimension, ja, man könnte es so sagen, das sind Fruchtbarkeitskulte, ursprünglich Fruchtbarkeitskulte, Anbetungen des Lebendigen, Anbetung des Lebensspendenden, sei es die Fruchtbarkeit der Erde, sei es die Fruchtbarkeit, das, was die Sonne an Lebendigkeit bringt und was war, also den Zusammenhang, den man wahrnimmt zwischen der Kraft der Sonne und der Lebendigkeit des Lebens hier. Und es hat immer mit diesen Dimensionen zu tun. Und es war auch selbst in religiösen Kulten, die sehr, sehr stark die sexuelle Dimension drinnen hatten, gerade diese sexuelle Kraft drinnen. Was mir einfällt, ist zum Beispiel einer der ältesten Statuetten eigentlich, die wir im mitteleuropäischen Raum kennen, die Venus von Willendorf, die ich glaube auch 20.000 Jahre alt ist, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Die Venus von Willendorf ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Also Fruchtbarkeit, Lebendigkeit war das Verehrungswürdigste in diesen. Und erst später, mit der Geburt der Hochreligionen, kam hier diese andere Dimension dazu, wo man zu etwas Non-Dualen in dem Sinn, dass es eine Transzendenz ist, wo all das überschritten wird. Ins Zentrum der Mystik aufsteigt, etwas, was vorher so nicht gegeben war.
Und die Geburt der Hochreligion war ja auch nach meinem Wissen eine Antwort auf das, wie sich Menschheit entwickelt hat, dass es eben nicht mehr genug Ehrfurcht vor Leben teilweise hatte. Also, dass man auch Strukturen finden wollte. Also, wenn ich jetzt denke, wie Jesus einfach war oder dass er einfach Ordnung bringen wollte, dass er Erziehung bringen wollte oder dass da auch etwas war, was ich mir vorstelle, was anders war als vor 10.000 Jahren und 20.000 Jahren.
Interessant, dass du es reinbringst. Das hat ja ein bisschen damit zu tun, wie Spell Dynamics das auch sieht. Wo Spell Dynamics also die sieht, dass die alten mythischen Kulte des Kriegerkultes einfach sehr vital, aber eben auch sehr kriegerisch waren. Und wo diese Unterschiedlichkeit der Vitalität, die aufeinander prallte, eben auch kriegerisch aufeinander prallte, einen Kontext brauchte und eine Hochreligion wie Judentum, Christentum hier etwas brachte, das eine Absolutheit mit reinbrachte und dass es ein Aufwachen zu etwas ist, was eben all dieses Relative übersteigt und diese Absolutheit als solche zum Teil der menschlichen Erfahrung gemacht hat. Und seit dieser Zeit, und ich glaube, dass man im indischen Kontext, sowohl mit Buddha Gautama oder Shankara Ähnliches behaupten kann, dass hier eine Dimension reinkommt, die eben die Dynamik des Lebens in etwas Absoluten hält und etwa eine Absolutheit erfahrbar wird, die transzendent und eins ist. Und aus dieser Einheit heraus das Leben einen neuen Kontext findet. Und dann auch eine gewisse Gegenposition gegen die Lebendigkeit ist. Also wo sogar die christliche Körperfeindlichkeit hat ja auch damit zu tun, dass hier mal eine Abgrenzung zu all diesem Wildlebendigen ist, um hier die Dimension des Friedens, des göttlichen Friedens als solches in die Wahrnehmung zu bringen. Und Erleuchtung, würde ich sagen, hat mit dieser absoluten Dimension zu tun und hat oft mit Transzendenz und auch mit Transzendenz all dieser wilden, lebendigen Impulse zu tun. Und da gibt es die verschiedensten kulturellen Antworten, die hier gefunden wurden. Und dann gab es die Abkehr von der Transzendenz. Das ist im Prinzip das, was vor allem in der europäischen Renaissance und Aufklärung passiert ist, wo die Diesseitigkeit wieder eine Rolle gespielt hat und wo nicht umsonst auch viele alte, antike Mythen wieder eine große Bedeutung bekommen haben in all dem. Warum ich das Ganze auch mit reinbringe oder in diesen historischen Kontext bringe, ist, weil die Arbeit, die wir bei Enlighten Next machen, aber nicht nur, ja, eine Erleuchtungsdimension meines Erachtens hier anspricht, die insofern eine neue Dimension ist, als dass sie diese zwei Elemente verbindet. Da ist einerseits diese alte Wahrnehmung von Lebendigkeit und dann diese tiefe Wahrnehmung von Transzendenz, von, ja, christlich gesprochen, göttlichem Frieden, Geborgenheit in Gott, Absolutheit. Und das, was eine evolutionäre Spiritualität, eine evolutionäre Erleuchtung ausmacht, ist, dass hier auf einmal dieser Lebenscharakter wieder mit reinkommt, aber geboren aus der Ungetrenntheit des Ganzen und als ein ungetrennter Prozess, der zwar viele Ausformungen hat, aber in sich genauso eins ist und genauso eine Absolutheit ist, wie die Dimension der Transzendenz. Dass dieses eine Werden, das dann jetzt auch wissenschaftlich untermauert wird, insofern, dass man sieht, oh Moment mal, es gibt dieses eine Werden des Universums, wo vom Urknall angefangen bis zu diesem Gespräch hier man alles in einer Entwicklungsabfolge sehen kann und dass zwar alles diese Vielfalt, diese Fülle, all eben diese Lebendigkeit hat, aber dem zugrunde liegend, man sieht, das ist ein Ungeteiltes. Und zu diesem einem Ungeteilten des Werdens kann man genauso aufwachen, wie man zu dem einen Ungeteilten des Seins, der Transzendenz aufwachen kann. Und das ist ja die Behauptung auch von Andrew Cohen und von unserer Arbeit in Light Next, dass das eine Form von Spiritualität und eine Form von Erleuchtung ist, die eine neue Dimension hat, genauso wie die Hochreligion eine neue Dimension gegenüber den alten Mythen gebracht haben, genauso wie die Aufklärung eine neue Dimension gegenüber dem mittelalterlichen Kulturen gebracht haben, diese neue evolutionäre Spiritualität, eine neue Dimension des Aufwachens zu diesem einem Werden mit sich bringt. Jetzt habe ich den Gedankengang auch mal durchgezogen.
Ja, nee, ist schön. Ich finde das so total wichtig, weil Man merkt immer wieder, wie klein sein eigener Kontext ist und wie sehr es wirklich hilfreich ist, diesen gesamten Entwicklungsweg noch einmal so zu beleuchten. Und also waren so mehrere Momente, wo ich so, aha, dachte, ah ja, natürlich. Und einer war, wie du beschrieben hast, dass die in dem Erwachen dieser Non-Dualität, als das wirklich etwas war, was in das Bewusstsein kam, unterschiedliche Kulturräume und Kulturzusammenhänge, Menschen in unterschiedlichen Gegenden auf der Erde unterschiedliche Antworten dazu gefunden haben. Aber dass das wirklich ein Moment in einem großen sich entfaltenden Bewusstseinsprozess ist. Also das war so, wo ein Moment war so, ja, natürlich. Und da hat man richtig gesehen, das ist ein Erwachen. Bewusstsein konnte in diesem Zeitraum zum ersten Mal wirklich in dieser Dimension wahrgenommen werden, bewusst reflektiert werden als diese Ungetrenntheit. Und dann hast du darüber gesprochen, wie dann im Zuge der Aufklärung diese Dimension wieder in den Hintergrund trat und sprachst dann eben auch über unsere Arbeit in den Enlighten Next, das Erwachen zu beiden Komponenten, dieser Lebendigkeit, die dieser Erwachensprozess des Werdens ist, der aber auf der Basis dieses tiefsten Friedens passiert. Und einfach auch nochmal zu reflektieren, wie jung das ist. Wie, in welcher kurzen Zeitspanne wir uns da eigentlich befinden. Und wir reden ja oft darüber, was es wirklich auch für reife Individuen braucht. Und wie Individuen auch wirklich durch den Aufklärungsprozess durchgegangen sein müssen, um jetzt in diesen nächsten Schritt des Erwachens gehen zu können. Das hat was mit dem zu tun, dass hier wirklich eine Entwicklung des Bewusstseins selbst passiert. Und wie oft wir diesen Kontext vergessen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das auch noch mal so genau ausgelegt hast, weil nur dann können wir wirklich sehen, was es auch bedeutet, wenn wir diese Erfahrung haben, in beide Richtungen gezogen zu sein.
Ja, und das dann einfach auch im Kontext von tiefer Spiritualität zu sehen. Warum ich mit der ursprünglichen Sendung, die wir heute machen wollten, mit der Frau Professor Renger, und den, wie sie es, glaube ich, diese Vorlesungsreihe nennt, verschiedene Konzepte der Erleuchtung, warum ich das so spannend finde, ist, weil einerseits natürlich überhaupt, dass so etwas an deutschen Universitäten vorgetragen wird. Also dass das, denn, wenn ich mal so sagen darf, akademische Ehren bekommt, über sowas zu reden. Aber weil, und das ist was Neues, wir anscheinend jetzt anfangen können, wissenschaftlich darüber zu reden und wirklich, weil wir so viel historisches Wissen hier haben, zu sehen, wie diese verschiedenen Kulturen diese tiefen Dimensionen von Menschlichkeit beantwortet haben. Und weil, wenn man das genauer betrachtet, wenn man die verschiedenen Kulturräume vom chinesischen Kulturraum, vom indischen Kulturraum, vom persischen Kulturraum, vom Mittelmeerkulturraum ansieht, überall dort, wo diese Hochkulturen sich entwickelt haben, man wirklich hier Vergleiche anstellen kann und man sieht, aha, da gehen Gesellschaften durch ähnliche Entwicklungsstufen durch. Man kann das sowohl von der Innenseite her betrachten, also wie sich Bewusstsein entwickelt, als auch von der äußeren Seite, wie sich gesellschaftliche Strukturen, Produktionsstrukturen verändern, also wo Jäger und Sammler anfangen, Viehzucht zu betreiben, wo Handel reinkommt, wo Städtebau mit reinkommt, wo gesellschaftliche Differenzierung mit reinkommt. Man kann vergleichen, wie diese Entwicklung im Inneren und im Äußeren zusammenhängt, wie die Entwicklung von einer differenzierten Gesellschaft mit Handelstätigkeit und Staatsformen abstraktere Denkformen katalysiert und ermöglicht und wie umgekehrt ein entwickelteres Bewusstsein komplexere gesellschaftliche Produktionsformen und Organisationsformen bedingt und dann sehen, wie das auch sich widerspiegelt mit der Entwicklung der tiefen Dimension des Menschseins, das heißt mit der tiefen Dimension unserer Spiritualität oder, um es mit einzuschließen, auch Nicht-Spiritualität. Was ja auch interessant ist, dass es vor allem im europäischen Kulturraum diese ganze Periode gibt oder gab, von 300 Jahren, wo diese tiefen Dimension eher ausgegrenzt wird. Und was passiert hier? Warum wird hier für eine ganze Periode, ich vertrete ja die These, und es ist ja meines Erachtens auch wirklich argumentierbar, dass diese Periode offensichtlich zu Ende geht. Dass wir nicht mehr in einer Zeitalter der Säkularisierung leben, sondern das Zeitalter der Säkularisierung anscheinend sein Ende findet. Gibt es genügend Indizien dafür? Wenn man all das miteinander vergleicht und sieht, oh, überall gibt es diese tiefen Dimensionen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wo eben diese Transzendenz sichtbar wird, gibt es Pioniere, Bewusstseinspioniere, wenn man das so sagen kann, seien es Mönche, Nonnen, Schamanen, die hier in ihren jeweiligen kulturellen Kontext, in ganz unterschiedlichen Kleidern, unterschiedliche, aber anscheinend miteinander sehr verwandte, wenn nicht sogar idente Räume beschreiben. Von Transzendenz, von Freiheit, von all dem. Und die Möglichkeit, das so wissenschaftlich, so objektiv anzusehen, also wow, okay, da gibt es uns Menschheit. Wir haben Kultur entwickelt seit 100 oder 30.000 Jahren, je nachdem, welchen Anfang man hier setzt. Wir haben diese Unterschiedlichkeit hervorgebracht, diese verschiedenen Kulturformen, aber da ist ein Strom, der sich in dieser Verschiedenheit immer zeigt. Und dieser eine Strom hat nicht immer, aber meistens auch diese tiefen Dimensionen. Und diese tiefen Dimensionen entwickelt sich unabhängig. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendetwas Tiefes anspricht, das nicht nur auf Fantasie beruht. Was ist das eigentlich? Und dann sieht man, dass es hier auch eine Periodisierung gibt. Also, dass es zuerst die Entdeckung des Lebendigen gibt, so wie ich es versucht habe zu beschreiben, die Lebendigung des Transzendenten. Dann die Lebendigkeit des individuellen Rationalen, was im Prinzip die letzten 300, 400 Jahre sehr stark mitprägt. Und jetzt eine Integration all dessen, dass wir integrale evolutionäre Spiritualität nennen, wo ein Aufwachen eben zu diesem Prozess als Ganzen und Einen eine neue Dimension von Aufwachen, eine neue Dimension von Erleuchtung ist.
Ja, und was mich dann zu dem Gedanken bringt, was in meiner und wahrscheinlich auch deiner Erfahrung, in unserer Erfahrung oft ist, ist, dass hier oft, wenn wir mit Menschen sprechen, auch mit spirituell interessierten Menschen, sie die absolute Dimension eben in dem Aufwachen zu dem Transzendenten, was nicht die Welt ist, nicht die Kultur ist, sehen. Und noch nicht die Absolutheit auch in diesem gesamten Werdensprozess als ein Prozess dieses ebenfalls Ungeteilten. Und das beide Dimensionen, und das sehe ich so als die wirklich radikal alles übersteigende Form meines alltäglichen Denkens über das, was ich bin, ist wirklich dieses Erwachen zu dem, die Absolutheit ist beides, Sein und Werden. Und nicht eben, ich erlebe das Sein in der Erfahrung des Zeitlosen jenseits der Welt, sondern das genau hier eben auch das, was alles wir in diesem Zeitlichen sind auch ein Moment in einem genauso absoluten Werdensprozess ist.
Ich glaube, was du hier mit ansprichst, ist einfach die Tatsache, dass es eine mystische Dimension ist, von der wir sprechen. Und man muss ja auch mal dazu sagen, schon Traditionelle Mystik ist ja nichts Alltägliches. Da ist etwas, das uns aus unserer Alltäglichkeit rauskatapultiert. Das macht ja das Mystische zum Mystischen. Es ist ja nicht
Was das macht, das Mystische zum
zum
Mystischen?
Mystischen.
Aha.
Dass hier eine Erfahrung angesprochen wird oder eine Erfahrung erfahren wird, die mich nicht intakt lässt. Eine Erfahrung, die mich in meiner getrennten Alltäglichkeit aufbricht und merkt, meine getrennte Identität mag zwar ihre relative Wahrheit haben, aber da bricht etwas auf, was in dieser Kleinheit überhaupt nicht haltbar ist. Und das ist nicht nur eine theoretische Erkenntnis, sondern das ist eine Erkenntnis, die ergreift mich existenziell, die transformiert mich, die lässt mich, da ja auch der Begriff Aufwachen, zu einer anderen Dimension. Der Begriff des Aufwachens ist ja insofern so ein treffender Begriff, weil was passiert denn beim Aufwachen? Ich bin in einer bestimmten Realität, die ich für real halte, und in einem be bestimmten Bewusstseinszustand, und auf einmal passiert etwas, wo ich erkenne, dass das, was ich für real gehalten habe, Traumcharakter hatte, und ich zu etwas aufwache, das außerhalb dieses Traums ist. Das spricht ja dieses Aufwachen als Wort an. Man denkt, wow, da ist etwas da, das habe ich nicht gesehen, und das ist viel realer als das, was Traum ist. Und das macht Mystik so aufrüttelnd, aufwühlend, transformierend, wo Menschen dann nicht nur einfach was anderes sehen, sondern andere Menschen sehen, weil sie aus einer anderen Dimension heraus dem Leben begegnen können, weil sie eine andere Dimension in sich selbst gefunden und gesehen haben. Und das, was du ansprichst, ist, dass in der Werdensdimension die Erkenntnis des Werdens ähnlich existenziell ergreifend sein kann. Weil es ist ein Ding, zu sagen, ja, Evolution gibt's, Darwin gibt's, es gibt die Vielfalt der Arten, es gibt die kosmische Hintergrundstrahlung, und jetzt kann man zurückrechnen, und es sind 13,4 Milliarden Jahre, und es gibt die Galaxien, und man kann das sich zusammenreimen, und wie das war mit den Galaxien und all das. Und das ist alles wunderbar und ganz toll, und wie sich das entwickelt und auf der Erde entwickelt hat. Und irgendwann gab es Leben, und irgendwann gab es höheres Leben, und dann gab es menschliches Leben, dann gab es Kultur. Und man kann das Ganze schön sehen, und das ist auch ein wichtiger Teil davon. Aber es das heißt noch nicht, dass es mich ergreift. Das heißt noch nicht, dass es mich ergreift. Mystisch wird's. Oder spirituell oder existenziell, wenn diese Erkenntnis mich aufreißt und merkt, dass ich das Ganze nicht von einem getrennten Punkt aus betrachten kann, weil diesen getrennten Punkt gibt es nicht. Es gibt diesen getrennten Punkt nicht, weil jeden Punkt, den ich annehmen kann, ist Teil dieses einen Aufbruchs. Und wenn das mehr ist als nur eine abstrakte Einsicht, sondern wow, das ist ein Aufbruch, und das bin ich, dann ändert sich die Sichtweise. Und deswegen spricht Andrew Cohen von Evels näherer Erleuchtung, weil man von diesem Werden ergriffen werden kann, in der tiefen mystischen Einsicht, wie jede tiefe mystische Einsicht formulierbar ist oder formuliert wurde, das bin ich.
Ja, es ist wirklich sehr schön ausgedrückt, dass es wirklich so existenziell ergreifend ist, weil die Erkenntnis ist, dass ich glaubte zu sein, bin ich nicht. Und es reißen sich genauso alle Türen auf, wie bei einer Transzendenzerfahrung auf dem Meditationskissen aufgehen, nur plötzlich im Bezug auf das in der Welt sein, hier sein, in Beziehung sein, mit anderen Menschen sein, in einer Umgebung sein. Und der Bezugspunkt, der ursprünglich mein Bezugspunkt war, es kann nicht mehr mein Bezugspunkt sein. Der ist noch da, der ist nicht weg, aber ich weiß, er kann nicht mehr mein Bezugspunkt sein.
Genau.
Ja, und ich finde das Spannende daran, wie Andrew Cohen das eben auch beschreibt, ist wirklich, dass das Erwachen zu beiden Dimensionen nicht getrennt voneinander sein muss. So, dass es wirklich auch so sein kann, dass wir wirklich zu diesen beiden Dimensionen in unserer jetzigen Lebensform hier, wie wir hier sitzen, aufwachen können.
Ja, dass man wirklich dazu aufwachen kann und gleichzeitig, dass man darüber wirklich ganz erwachsene Gespräche führen kann. Weil man kann ja zu tiefen mystischen Einsichten aufwachen, die ganz tief und ganz real sind, und man kann dazu ein total kindliches Verhältnis haben. Wirklich zu einer spirituellen Dimension aufgewacht zu sein, nimmt mir noch nicht meine Kindlichkeit. Und dieses Aufwachsen, und im integralen Kontext gibt es ja dieses schöne Sprachspiel von Aufwachen und Aufwachsen. Und meines Erachtens ist es mehr als ein Sprachspiel, da ist wirklich sehr viel Wahrheit drinnen. Dass eine moderne, aufgeklärte Spiritualität eben die Einheit von beiden ist, von Aufwachen und Aufwachsen, die es uns erlaubt, wirklich in die Komplexität des Lebens einzusteigen, sogar noch mehr einzusteigen, getragen aus einer tiefen Wachheit, einer Ungeteiltheit gegenüber, die eben genauso Teil der menschlichen Erfahrung ist und die mehr noch ein fundamentaler und fundamental bedeutender Teil der menschlichen Erfahrung ist. Deswegen, um wieder den Bogen zu schließen, ist es so spannend, wenn sowas im universitären Rahmen einfach auch nüchtern und mit den Methoden moderner Wissenschaftlichkeit betrachtet und erläutert wird und man tief von etwas ergriffen sein kann, einfach weil das, wovon wir reden, ergreifend ist und man gleichzeitig aber trotzdem die Erwachsenheit der Sprache und die Erwachsenheit des Diskurses hält, um hier, ich möchte sogar so auf den Punkt bringen, einen vernünftigen Dialog drüber führen zu können. Und dann zu sehen, wenn wir in der Lage sind, all das zu halten, dann zeigt sich auch, dass diese verschiedenen Perioden der Menschheitsgeschichte, ja, sich wirklich einander bedingen und aufeinander aufbauen und ein organisches Ganzes sind. Dass das, was hier aufbricht, das, was wir gerade hier behaupten, dass ein neuen Aufbruch möglich ist, wirklich organisch sich entwickelt aus dem, was die menschliche Entwicklung durch diese Jahrhunderttausende war. Und dass das Ganze als Strom der Bewusstwerdung etwas ist, wo wir auch noch lange nicht am Ende sind. Keine Ahnung, wo wir hier in 100, in 1000 oder was, wie viele Jahren noch hinkommen werden. Aber wir sind hier auf einem Punkt, wo was Neues aufbricht. Und es ist nicht nur rational in dem Sinn, dass es einfach verständlich in Sprache und verständlich in Rationalität fassbar ist, sondern es ist etwas, das zutiefst menschlich ergreifend und transzendierend ist von allem, was einfach als getrennt und zersplittert erscheinen mag. Und ich glaube, auch zu sehen, wenn es gelingt, das miteinander zu halten, wie hier menschliche Kultur in eine neue Dimension eintreten kann. Und das meine ich einfach ganz ohne irgendeine Esoterik, sondern dass das wirklich etwas ist, das nur versucht, diese Dimensionen von Wahrnehmung, der Entwicklung von Wahrnehmung von Tiefe, von Wahrnehmung von Differenziertheit, auch von Wahrnehmung von Individualität und eben die Wahrnehmung von Transzendenz und Nichtgetrenntheit in einer menschlichen Erfahrung halten kann.
Tom, vielleicht ist das auch ein Moment. Also, du hast wieder einen unglaublich schönen Bogen geschlagen, wo ich jetzt gar keine Einzelheiten rausgreifen
Wir
möchte,
sind ja auch
weil
schon
sie
an der
sind
Zeit.
wunderbar. Da gibt es noch viel dazu zu sagen, glaube ich. Aber vielleicht haben wir ja auch ein paar Hörer, die gern was dazu sagen möchten und sich noch mit einbringen möchten in den Dialog.
Ja, dazu wieder unsere Telefonnummern, unter der Sie uns erreichen können. In Deutschland 023 4 543 98 10. In Österreich 0126 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit der Tastenkombination Stern 6 können Sie sie laut schalten und auch mit Stern 6 wieder stumm schalten. Die E-Mail-Adresse radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de. Unsere Mikrofone sind offen und falls jemand sich hier in dieses Gespräch über Erleuchtung einbringen möchte, würden wir uns freuen.
Ja, vielleicht nochmal dazu gesagt, um eure Telefone freizuschalten, bitte die Stern- und die 6-Taste drücken. Dann können wir euch hören.
Wenn das im Moment nicht der Fall ist, lese ich eines unserer E-Mail-Fragen vor. Die erste Frage, die uns hier erreicht hat, lautet von einer Hörerin: Wenn das Erwachen zu beiden Bereichen sich ereignen kann, wäre es möglich, dass man rein im Diesseits übt? Könnte man nicht die Lebendigkeit und die in der Transzendenz im Hier und Jetzt halten? Ist es denn nötig, auf längere Sicht zu meditieren?
Ich habe die Frage noch nicht so ganz verstanden, um was die nicht
Ganz
gut.
verstanden habe ich sie auch nicht. Wie ich sie zu verstehen glaube, ist, ob es möglich ist, einfach in der Diesseitigkeit Spiritualität zu praktizieren oder ob es notwendig ist zu meditieren.
Aha.
Und ich glaube, dass hier natürlich auch die Frage ist, was mit Diesseitigkeit gemeint ist. Weil der Punkt von spiritueller Erkenntnis ist ja, dass es eigentlich keine Trennung zwischen Diesseitigkeit und Jenseitigkeit gibt. Das heißt, dass unser Hiersein zutiefst transzendent ist. Das heißt, der Punkt ist genau, dass diese Trennung, meine getrennte Existenz, meine nicht wahr ist, dass sie ein Traum ist. Dass wir hier eigentlich sitzen und etwas viel Tieferes abgeht als diese Trennung. Und insofern würde ich sagen, es gibt keinen anderen Ort außer im Diesseits, um zu üben. Wo sollten wir denn üben? Wir sind ja nirgendwo anders. Nur dieses Diesseits ist, und das ist ja die spirituelle Einsicht, transzendent oder transparent zu etwas anderem. Und dann würde ich einfach dazu sagen, um das zu sehen, ist Meditation keine schlechte Praxis. weil Mediationspraxis genau, indem es die Dissätigkeit in seiner normalen Gestalt einfach einmal stehen lässt, ermöglicht es die Wahrnehmung von dem, was normalerweise hier nicht wahrgenommen werden kann.
Ja, ich würde dir da sehr zustimmen. Das ist absolut meine Erfahrung. Und ich glaube auch dadurch, dass unser rationaler Verstand einfach derjenige ist, der am meisten doch noch in den Vordergrund tritt in seiner dualen Interpretation des Lebens, sehe ich Meditation einfach unglaublich wichtig. Und es ist einfach immer wieder erstaunlich, auch wenn man ein Gespräch wie dieses führt, wie die Dimension von der Praxis der Meditation, die wir zwar jetzt hier nicht auf dem Kissen ausüben, aber doch die Grundlage auch ist, um sich auch auf diese Tiefe eines Gespräches einzulassen, das nicht nur rational ist, sondern wo man wirklich auch an seine eigene Erfahrung geht und sich wirklich aufreißen lässt während eines solchen Gespräches.
Das ist ja der Punkt an, was wir auch manchmal Enlightened Communication nennen, in der Arbeit von Enlightened Next. Dass es eine Form der Interaktion gibt, die sich nicht nur auf das Vordergründige bezieht. Weil Dialog entsteht ja dadurch, indem man sich miteinander sprechend auf etwas bezieht. Nur ist ja nicht gesagt, auf was man sich bezieht. Man kann miteinander sprechen und nur sich auf Oberflächen beziehen. Und dann wird es garantierterweise ein oberflächliches Gespräch. Man kann aber aus Achtsamkeit heraus im Gespräch und in der Gesprächsführung wahrnehmen, dass Oberflächen genau das sind, was sie sind. Oberflächen von etwas, was Tiefe hat. Und allein indem ich wahrnehme, dass Oberflächen sind von etwas, was Tiefe hat, erlaubt mir wahrzunehmen, dass es da etwas unter der Oberfläche gibt, das man Tiefe bezeichnet. Und in dem Augenblick, in dem ich das wahrnehme, kann ich sprechenderweise mich darauf beziehen. Und wenn wir uns im Dialog darauf beziehen, und das ist die Erfahrung von diesen Dialogen, wird das, worauf wir Bezug nehmen, sichtbarer, klarer. Und dadurch wird es auch möglicher, in diese Tiefe zu gehen. Das heißt, Gesprächspraxis ist eine Bewusstseinspraxis, die im Hin und Her des Gesprächs, im Austausch der Wahrnehmung erlaubt, den Blick zu vertiefen und den Blick von der Oberfläche in die Tiefe zu nehmen und dadurch die Tiefe in unserem eigenen Bewusstsein lebendig werden zu lassen. Und es gibt keinen Grund, warum nicht alles, was bewusstseinszugänglich ist, auch angesprochen werden kann. Ich sage nicht, dass es in Worte transformierbar ist. Ich sage nicht, dass du es in Worten festhalten kannst, aber dass du es ansprechen kannst. Und jeder kennt gelungene Gespräche, wo Dinge angesprochen werden, die einen tief berühren. Und wo man im Gespräch auf einmal etwas aufblitzen sieht, aufleuchten sieht, was vor dem Gespräch im Dunkeln lag. Und durch das Bewusstsein durch Sprache auf Tiefe lenken, entsteht Tiefe. Und entsteht Wahrnehmung von Tiefe. Aber wir sitzen noch immer hier auf diesen Stühlen, an diesen Tischen, bei diesen Mikrofonen. und haben uns in kein irgendwelches Jenseits verzogen. Es ist nur eine Praxis von Tiefe.
Ja, und dass wirklich keine Trennung ist zwischen Diesseits und Jenseits, sondern diese Wahrnehmung von Tiefe in uns selbst hat was, genau was mit dem zu tun, dass es erkennen, dass es gibt diese eine Dimension, die wir sind. Und die umschließt alles und die umschließt letzten Endes auch unsere relative Existenz. Aber wir nehmen etwas Tieferes wahr.
Ja, und sie muss auch diese relative Existenz umschließen, weil ich würde sogar so weit gehen zu sagen, auch das ist eine Form des Aufwachens. Die Wahrnehmung der Relativität ist ja auch eine Form zum Aufwachen. Vor allem, wenn ich das Relative als das erkenne, was es ist. Das Relative.
Ich glaube, das ist, was du meinst, auch mit dem, dass wir nicht mehr kindlich sind.
Ja, genau. Weil wir wachen ja auch zu diesem Kosmos auf, in der Art und Weise, dass uns der Kosmos auf eine ganz handfeste Art zugänglich wird, dass wir, um ein wirklich plattes Beispiel nehmen, in der Lage sind, Sonden an den Mars zu schicken. Also er wird uns zugänglich, indem wir ihn erfahren und dadurch uns zugänglich machen können. Das ist auf dieser materiellen Weise ganz offensichtlich möglich. Es ist uns aber auf jeder anderen Weise auch möglich. Und das Ganze als Ganzes zu halten, ja, und jetzt nicht irgendwie uns in irgendwelche jenseitigen Welten zu verziehen, sondern hier, dort, wo wir auch physisch anwesend sind, die Tiefe und die Vieldimensionalität von Menschsein, von Leben, einfach dem nachzugehen, dem gemeinsam nachzugehen und daraus etwas wie tieferes Verständnis zu entwickeln und dann gemeinsam zu sehen, okay, jetzt reden wir und entwickeln Gespräche und entwickeln Kulturen und kommen auf tiefere Einsichten. Das muss doch irgendwie die Art und Weise verändern, wie wir zusammenleben. Und das tut es ja seit Tausenden von Jahren. Wir kommen ja immer auf was drauf. Wir entwickeln Außenwahrnehmungen, wo wir auf einmal uns auf die Welt beziehen können, indem wir nicht nur als Jäger und Sammler leben, sondern anfangen, Pflanzen zu pflanzen, Städte zu bilden, als Gemeinschaften zusammenzuleben, indem wir aber auch wahrnehmen, dass es sowas gibt wie Menschenwürde, aber auch wahrnehmen, dass es so etwas gibt wie tiefe Freiheit jenseits von all dem. Und all diese Dimensionen miteinander zu halten, ist vielleicht eine tiefe Form dessen, was man Integral nennen kann. Das ist vielleicht nicht die üblichste Definition des Wortes Integral, aber vielleicht auch nicht die schlechteste.
Ja, genau. Ich denke, damit sind wir schon fast am Ende der Sendung.
Ja. Schön. Also ich fand es auf jeden Fall ein spannendes Gespräch.
Ja.
Weil ich glaube, allein das Gespräch zu führen, ja, ist wichtig. Weil allein immer wieder sich diesen Dimensionen auszusetzen, diese Dimensionen irgendwie ins Bewusstsein zu holen, verändert unseren Bezug zur Welt, verändert unser Menschsein. Ich glaube, allein dadurch entwickeln wir tieferes Bewusstsein, allein dadurch entsteht auch eine tiefere Spiritualität und auch ein tiefes Aufwachen zu etwas Neuem Ganzen.
Da stimme ich dir absolut zu, ja. Und es ist auch nicht unbedingt einfach, sich diese Dimension immer wieder gewahr zu sein. Und deswegen stimme ich dir sehr zu, dass wir diese Gespräche wirklich brauchen. Vielen Dank.
Einen schönen guten Abend. aus Frankfurt.
Guten Abend.